Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch.
Mit Ulrike Timmer, Mikrofon. Guten Morgen. Unser Gast ist sehr vielseitig. Er war Umweltdezernent und Stadtkämmerer in Frankfurt am Main. Er ist seit vielen Jahren immer wieder befasst mit Menschenrechten und mit humanitärer Hilfe. Er wirkte dafür im Kosovo, in Kolumbien, Guatemala und Afghanistan. Ging mit 64, also wenn andere in Rente gehen, noch als Abgeordneter der Grünen in den Bundestag. Und eine Vergangenheit als Taxifahrer, Fließbandarbeiter und Ex-Revolutionär, die hat er auch. Viel drin im Leben von Tom Königs, und ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit ihm. Herzlich willkommen, Herr Königs.
Guten Morgen, Frau Tim.
Herr Königs, die Menschenrechte, Ihr Herzensthema eigentlich, die wurden gerade gefeiert im Dezember, 70 Jahre Deklaration der Menschenrechte der UNO. 30 Artikel, alle unverhandelbar. Gibt es für Sie trotzdem einen ganz zentralen?
Ja, den ersten. Alle Menschen sind gleich geboren an Würde und Rechten. Das ist das Zentrale. Mhm. Und das ist auch eine gar nicht mal selbstverständliche Aussage.
Aber eine rote Linie für Ihr Leben.
Das ist eine rote Linie hoffentlich für das Leben von uns allen. Und einen ähnlichen Wertekanon hat man nie vorher und auch nicht danach formuliert. Und das ist die Ausrichtung. Das könnte man sagen, ist stärker als jede Religion.
Trotzdem wurde es vergleichsweise leise gefeiert. In der Zeit gab es sogar einen Kommentar, ist die Zeit der Menschenrechte vorbei? Die sah sogar eine Epoche verblassen. Was denken Sie denn, wenn Sie solche Überschriften lesen?
Die Menschenrechte sind unter Druck. Mhm. Das waren sie zwar immer. Sowohl in der Formulierung, formuliert man es nun so oder so, das, was ja wichtig ist, als auch und das am stärksten in der Umsetzung. Und es gibt immer wieder Staaten, die sich von solchen Idealen, solchen Werten verabschieden oder entfernen. Und trotzdem bleibt es aber der Wertekanon der Welt, und zwar nicht nur der westlichen. Und alle großen Religionen umfassen eigentlich auch das, was in der universellen Erklärung der Menschenrechte steht. Dass es jetzt immer mehr Staaten gibt, die versuchen, dieses Wertekonzept anzubohren oder anzuknabbern oder sagen, das ist vielleicht doch nicht so wichtig. Das ist bedauerlich, damit muss man aber rechnen. Widerstand gibt es immer. Das ist genauso wie mit einem Gesetzbuch. Gesetze werden immer gebrochen.
Herr Königs, menschenrechtspolitischer Sprecher der Grünen, Sonderbeauftragter der Bundesregierung wie der Vereinten Nationen für humanitäre Hilfe, all das waren Sie schon. Im Kosovo, in Guatemala, in Afghanistan. Das sind sehr, sehr sperrige Titel. Wenn Sie jemandem ganz knapp erklären sollten, was da eigentlich der Job ist, was würden Sie sagen?
Der Job ist einerseits, den Menschen zu erklären, dass man über eine rechtebasierte Politik weiterkommt als mit Gewalt. Und das andere ist, dass der Kanon der Rechte ausgebaut werden kann, präzisiert werden kann. Und das Letzte, dass es zur Umsetzung eine gleichzeitig mutige und effiziente Exekutive braucht und die auch organisiert werden will, auch mit Verwaltung.
Jetzt stelle ich mir Menschen vor, die miteinander verfeindet sind, in einem Bürgerkrieg oder in Afghanistan, die Taliban, die versuchen auch ein Land zu unterjochen, und die das, was sie soeben sehr manierlich und sehr konstruktiv geschildert haben, einfach nicht leben können. Und die müssen sie dann an einen Tisch bringen. Und ich frage mich einfach, wie beginnt ein Gespräch zwischen verfeindeten Gruppen? Nach guten Tag, wir sind alle gekommen, bla bla bla. Wie fängt ein Gespräch in einer total desolaten Atmosphäre überhaupt an?
Wenn man einen Gesprächspartner hat, versucht man ja immer irgendwie einen Common Ground, eine gemeinsame Ebene zu finden. Die universelle Erklärung der Menschenrechte findet die allein im Menschsein. Und anfänglicher Smalltalk dient ja dafür, sich zu bestätigen, dass man sich als Mensch, vielleicht sogar als zivilisierter Mensch, vielleicht sogar als friedensfreundlicher Mensch zusammensetzt. Und zum Beispiel eine gemeinsame Basis, dass man Frieden will oder dass man eigentlich Frieden will oder dass man ein besseres Leben will, die findet man oft mit Menschen. Wenn es dann ins Konkrete geht, wird es schwierig. Aber manchmal braucht es auch einfach Zeit.
Aber hört Ihnen da ein Stammesfürst zu, der gerade Bomben geschmissen hat?
Also in Afghanistan ist es so, das ist eine Zuhörkultur. Und man unterbricht sich sehr viel weniger, als man sich hier unterbricht. Und man hört da durchaus zu. Wie man dann reagiert, ist eine andere Frage. Aber wenn ich mir die Friedensschlüsse, die ich erlebt habe, ansehe, dann sind das Prozesse von Jahren. Das, man kann nicht erwarten, dass man 2 Minuten zusammensitzt oder in einer Radiosendung und dann schon auf den gleichen sich auf was einigt. Genauso wie Prozesse des Zusammenwachsens eben sehr lange dauern. Nordkorea, Südkorea oder China und Taiwan. Und die Zeit muss man solchen Prozessen auch geben. Überhaupt ist einer der Schlüssel zu einer friedlichen und zivilisierten Entwicklung die Entschleunigung. Wir diskutieren das jetzt gerade an den sozialen Medien sehr scharf, ob dieses sehr schnelle, aggressive Medium Twitter wirklich eins ist, mit dem man eine Friedenspolitik auch im Inneren machen kann, die wir ja auch in Deutschland dringend brauchen.
Können Sie sich an eine konkrete Situation erinnern, wo Sie richtiggehend glücklich waren und dachten, jetzt haben wir was geschafft, jetzt haben wir diese Welt in einem kleinen Teil ein bisschen friedlicher gekriegt?
Spontan fällt mir eigentlich ein ganz anderer Konflikt ein. Wir haben in der Gemeinde Frankfurt sehr scharf den Konflikt ausgetragen zwischen Bebauung und Grünfläche.
Da waren Sie Stadtdezernent
und da war ich Dezernent für Umwelt. Und war natürlich mit dem Planungsdezernent, der auch von einer anderen Partei war, über Kreuz. Und wir haben sehr lange gebraucht, um uns auf etwas zu einigen, obwohl wir ja beide das Beste für die Stadt wollten. Und an irgendeinem Punkt gab es dann einen Durchbruch, in dem ich die Berechtigung der Siedlungspolitik des Planungsdezernenten akzeptiert habe und er die Berechtigung der zusammenhängenden Grünräume. Und dann hat man plötzlich auch ein Element von Euphorie. Und das ist sehr schön. Und dann ist man erfolgreich.
Aber das ist sozusagen ein bisschen Ihre Kunst. Ich möchte nochmal zurück auf das große Feld der Menschenrechte. Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, die eigentlich nicht miteinander reden wollen.
Ich kann Ihnen ein anderes Thema noch sagen. Wir hatten in Afghanistan das Problem, dass die Angriffe der NATO auf die Taliban-Truppen immer mehr zivile Opfer verlangten. Und die sogenannten Kollateralschäden zunahmen.
Schreckliches Wort.
Und ich habe mich dann entschlossen, mit der Mission zusammen und der Menschenrechtsabteilung wenigstens die Anzahl der Toten zu zählen und sie zuzuordnen, ob sie eigentlich auf Seiten der Taliban, also von den Taliban verursacht oder von der NATO. Und wir kamen dann zu dem Ergebnis, dass die NATO mehr unbeteiligte Zivilisten getötet oder verletzt hat als die Taliban. Das ist natürlich für die NATO-Kommandeure kaum zu ertragen, dass man sowas sagt. Und dann einen Modus zu finden, dass man sich einigt, auch eine Methodologie, dass man diese Zählung dann dazu führt, dass es weniger zivile Tote und Verletzte gibt. Das sind Verhandlungsprozesse, die aber durchaus erfolgreich sein können. Und ich habe mit den amerikanischen Generälen und Kommandeuren dann letzten Endes sogar ein sehr gutes Verhältnis gehabt.
Das ist bei Ihnen gut 10 Jahre her. Ich habe mal geguckt, die Nachrichten der letzten Tage, ein Abschiebeflug nach Afghanistan, ein Anschlag von den Taliban, der viele Menschen das Leben gekostet hat. Also dieses Land hat in den letzten Jahrzehnten jede Großmacht gesehen und ist nie friedlicher geworden. Man hat immer den Eindruck, es kommt nichts voran. Tom Königs, gibt es Situationen oder erinnern Sie Situationen, wo Sie auch schlicht verzweifelt sind und gedacht haben, man steht mit seinem Bemühen um Menschenrechte einsam auf sehr verlorenem Posten?
Das hat man immer wieder. Und den Optimismus zu behalten, das lehrt einen die universelle Erklärung der Menschenrechte. Und dass es schwierig ist, dass man immer wieder Rückschläge erfährt, das ist ein Sisyphus-Kampf und eine Sisyphus-Arbeit, die sich aber trotzdem lohnt. Und die Bemerkung von Camus, dass Sisyphus ein glücklicher Mensch gewesen sein muss, die gilt für alle Menschenrechtler. Aber auf der anderen Seite kommt auch nichts voran. ohne die Menschenrechtsaktivisten, die oft ihr Leben gegeben haben. Und es haben ja andere viel mehr eingesetzt, als ich eingesetzt habe. Ich sitze jetzt hier bequem und altere in Frieden. Und diesen Mut, dieses Engagement, das braucht es. Das ist notwendig. Und da ist jeder Einzelne wichtig. Nicht nur die, die irgendwo ganz oben sitzen als Vorsitzende oder Präsidenten, sondern auch jedes Mitglied von Amnesty International oder von einer Demonstration.
Tom Königs, Jahrgang 1944, Grünen-Politiker, Alt-68er, WG-Leben, Hausbesetzungen, Straßenkämpfe, das ganze Programm hat er auch erlebt, kommt aber aus einer sehr gut bürgerlichen, aus einer fast großbürgerlichen Familie. In die Wiege war ihm das nicht gelegt. Ihr habt gehört, ihr Großvater war Banker, muss ein guter Banker gewesen sein, denn er hat sich schon mit 40 zur Ruhe gesetzt und spielte nur noch Chopin. Auch nett. Welche Werte haben in Ihrer Jugend gezählt?
Also das mit dem Chopin habe ich leider nicht mehr erlebt, weil das in Vorpommern war, wo ich auch geboren bin. Aber mit einem Jahr sind wir in den Westen geflohen. Und meine musische Erziehung ist sehr defizitär, das bedauere ich auch sehr. Und bin aber stolz, dass eines meiner Kinder Künstler ist.
Aber was für Werte haben in Ihrer Jugend gezählt? Worauf kam es an?
Das waren die bürgerlichen Werte des Bildungsbürgertums des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Mhm. Nicht in der Weise autoritär durchgesetzt, wie man das jetzt in den Filmen aus dieser Zeit oder über die Zeit sieht, wohl aber doch mit einer Strenge, die ich heute nicht anwenden würde und die auch nicht zeitgemäß ist. Man hatte also zum Beispiel sehr deutliche Vorstellungen über Homosexualität, das ging gar nicht. Man hatte sehr deutliche Vorstellungen über das, was anständig ist und was nicht anständig ist, was wir dann auch in den 68er Jahren hinterfragt haben, und hatte ein sehr deutliches Verhältnis zum Geld, so als ob das Geldverdienen eigentlich ein göttliches Gebot und eine besondere Tugend sei.
Sie hatten ein deutliches Verhältnis zum Abi, das musste eine 2 vorm Komma haben, damit sozusagen als Preis ein Jagdgewehr herausspringt. War das so toll? Warum wollten Sie das?
Ich war
haben?
Begeisterter Jäger, auch nur bis ich die Gesellschaft dann besser kannte. Aber ich war begeisterter Jäger und hatte kein Gewehr. Und da ich in den letzten Klassen sehr stark in den Leistungen nachgelassen habe, hat mein Onkel gesagt, du kriegst als Preis eine Flinte, wenn du ein Abitur mit 2 machst. Und das habe ich dann mit 2,4 gerade geschafft. Da gab es noch eine Diskussion, ob 2,4 2 sei oder nicht 2 sei. Aber da haben wir uns dann doch, oder ich habe mich durchgesetzt und habe gesagt, also das wird abgerundet auf 2. Und deshalb habe ich ein Abitur mit 2, was ein sehr schlechtes Abitur ist eigentlich.
Ich habe mich das natürlich gefragt vor dem Hintergrund, wie kommt in Anführungsstrichen so jemand zur Studentenbewegung, und zwar so richtig rundum voll und ganz.
Also zunächst mal habe ich in Berlin studiert, weil mein Bruder hier studierte, der hat Architektur studiert und fand das an der Technischen Universität bei Pölzig gerade besonders interessant, also nicht dem Berühmten, sondern dem Sohn Pölzig. Und ich studierte dann, wo mein Bruder studierte, Betriebswirtschaft, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Und war natürlich dann konfrontiert mit den Meinungen in der Studentenschaft. Das, was mich dann letzten Endes wirklich auf die andere Seite gebracht hat, war der 2. Juni 67, wo die Schardemonstration und die Tatsache, dass einer von uns von der Polizei ermordet wurde.
Benno ohne Sorg.
Das hat ja Tausende von uns auf die Straße getrieben. Aber das war der eigentliche Punkt, wo ich gesagt habe, die Studenten haben Recht. Wir haben ein Recht. Wir haben auch ein Recht auf Leben, auch ein Recht auf anders Leben. Und das war für mich der auslösende Punkt. Also von da an habe ich dann mit der Linken demonstriert und mich mit den ganzen Ideen auseinandergesetzt, auch mit den wirtschaftspolitischen Ideen.
Marxismus, Hausbesetzung, Straßenkämpfe, also wirklich das ganze Programm. Sie haben aber auch versucht, das sehr konkret zu leben. Sie sind mit 30 nach einer kurzen handwerklichen Ausbildung, wenn ich es richtig weiß, zu Opel gegangen und haben am Fließband gearbeitet. Was war das für eine Erfahrung?
Also zunächst mal waren wir politisch überzeugt, dass wenn es eine Revolution oder eine grundlegende Umwälzung gibt, die von der Arbeiterschaft ausgehen müsste, und dass man sinnvollerweise dann eben die Überzeugung der Arbeiterschaft in den Betrieben beginnt. Da ich aus verschiedenen Gründen von Berlin weg wollte und in Frankfurt Bekannte hatte und Freunde, bin ich nach Frankfurt gegangen. Und wenn man in eine neue Gruppe kommt, in eine neue Organisation, muss man irgendwas gleich mitbringen, muss man mit irgendwas anfangen. Und da habe ich von vornherein gesagt, ich gehe mit dieser Betriebsgruppe in den Opel und habe dann, glaube ich, am 2. Mai 72 in Opel, beim Opel in Rüsselsheim am Band Karosserien geschweißt, was eine sehr interessante Erfahrung war. Ich habe handwerkliche Arbeiten gerne gemacht.
Na gut, aber ich denke mal, die Leute, die da mit Ihnen zusammen bei Opel Autos geschweißt haben, haben eine ganz andere Sprache gehabt als die Studenten, die marxistisch die Welt verändern
wollten. Ja, jugoslawisch, türkisch und spanisch.
Also da lernt man dann, dass das mit der Revolution offensichtlich so nicht ganz klappt.
Nicht so ganz. Man lernt durchaus auch gerade mit den ausländischen Arbeiten, mit den Italienern, mit den Spaniern, aber auch mit den Jugoslawen, dass die Arbeiterschaft ihre Kraft hat. Und wenn die mal streiken, was sie einmal gemacht haben, dass das schon ein Gewicht hat, das über das hinausgeht, was eine Demonstration hier auf die Straße bringt, wenn sie 300-400 Studenten bewegt. Mhm. Und auch, dass alle Werte durch Arbeit geschaffen werden. Also die Achtung vor der Arbeit, auch der handwerklichen, überhaupt der Arbeit, die lernt man da. Und ich will die Erfahrung nicht missen.
Haben eigentlich die intellektuellen Mitrevolutionäre, sag ich mal, haben Sie die eigentlich sofort akzeptiert?
Naja,
der Sohn aus bestem Hause, ich meine, ist das nicht auch zusammengeschrammt?
Nein, wir sind damals, das war eine der Grundpunkte. Wir haben uns sehr gleich gefühlt und auch sehr gleich verhalten. Jeder, der zwischen 17 und 40 war, völlig egal, wo er herkam, völlig egal, aus welchem Land, auch welche Hautfarbe, welcher Hintergrund, welche gesellschaftliche Schicht. Wir haben uns als Gleiche gefühlt und es spielten auch Klamotten und sowas, spielte überhaupt keine Rolle, wie viel Geld jemand hatte, ob er welches hatte, ob er keines hatte. Das war eine solidarische Gesellschaft. Ich sage Ihnen auch ein Beispiel. Die Wohngemeinschaften, die es ja heute noch gibt, die waren aber alle so, dass man das Geld zusammenschmiss und dann gemeinsame Kasse machte. Es gab da nicht drei Abteilungen im Eisschrank, sondern es wurde eben entweder gemeinsam gekocht oder es gab gar nichts und Krach. Und dieses Gleichheit, dieses egalitäre Element in der Studentenbewegung, das hat mich sehr angezogen. Das fand ich besser als die privilegierte Gesellschaft, in der ich aufgewachsen war. Und auch natürlich besser als diese ungeheuren Unterschiede, die es gesellschaftlich gab. Und deshalb haben zum Beispiel alle lange Haare gehabt und alle Jeans getragen. Da hat man nicht mehr gesehen, wo jemand herkam.
Die anderen haben zumindest erfahren können, wie konsequent sie das leben. Denn Tom Königs hat ein nicht ganz kleines ererbtes Vermögen verschenkt an die vietnamesischen Freiheitskämpfer. Ich weiß, darüber reden Sie nicht gern, wollen wir auch nicht groß. Aber ich habe so eine völlig praktische Fantasie. Wenn man eine Großspende an den Vietcong schicken will, wie geht das? Man kann doch nicht in die Sparkasse gehen und sagen, überweisen Sie das mal an die Guerillas, die haben doch bestimmt ein Konto. Wie geht das ganz praktisch? Wie macht man
dann
das?
Dann geht man in Berlin zu seiner Bank und hebt das Geld, das man hat, ab, tut es in eine Sporttasche, geht mit der Sporttasche in die oder verabredet sich mit dem Vertreter des Vietcong in Ost-Berlin und trifft sich auf einem Parkplatz und übergibt das. So einfach geht das.
Das ist ja echt James Bond-mäßig.
Nein, ist überhaupt nicht James Bond-mäßig. Da gab es natürlich die Grenze, die Mauer. Die kamen rüber. Ich hatte die vorher einmal besucht und freuten sich über die Spende.
Wenn Sie es heute noch hätten, wer würde es kriegen?
Also zunächst mal würde ich jedem raten, möglichst früh auf eigenen Füßen zu stehen und auch mit Stolz sein Geld zu verdienen. Das prägt auch die Persönlichkeit. Und wenn ich heute Geld zu verschenken hätte, würde ich es an UNICEF spenden, weil das eine Organisation ist, die über jeden Zweifel und auch über jedes Auf und Ab in der Weltpolitik erhaben ist und einem Ziel dient, nämlich einer Verbesserung des Loses der Kinder in aller Welt. Und da kann ich nur für werben. Das ist eine Organisation, die es verdient, geschätzt zu werden und auch honoriert durch großzügige Spenden.
Aber keine Guerilla mehr, ne? Sie sind schon ruhiger geworden.
Nein, die Guerilla habe ich damals aus dem Verhältnis, das wir zum Vietnamkrieg hatten, auch idealisiert. Ich habe jetzt dadurch, dass ich nun Leute, die in der Guerilla waren oder so, kennengelernt habe oder auch das Regime in Vietnam sehe, gesehen, dass der Weg nicht einer ist, der wirklich zum Frieden führt.
Schauen wir nochmal auf Ihren Lebensweg, Tom Königs. Erstmal haben Sie sehr viel Sorgfalt darauf verwandt, Geld gut zusammenzuhalten. Sie waren in Frankfurt am Main erst Umweltdezernent und dann Stadtkämmerer, also der Mann für die Finanzen. Der erste Grüne im Frankfurter Rathaus, der dafür zuständig war. Heute ist sowas viel normaler. Aber damals, was waren das für Reaktionen? Ein Grüner verwaltet das Geld.
Das war natürlich eine Nachricht. Das war eine deutschlandweite Nachricht. Und ich wusste, dass da alle auf mich gucken und dass es eine hohe Verantwortung ist. Und dass man sich auch überlegen musste, welche Kapazitäten hat die Stadt, nicht nur finanzielle, sondern auch intellektuelle, auch verwaltungsmäßige. Und in Frankfurt ballt sich ja das ganze Know-how der Banken zusammen, einschließlich der Zentralbank. Und ich hatte mir da überlegt, wie kann man das mobilisieren zur Sanierung des Frankfurter Haushaltes. Und habe dann eben unkonventionell mit Leuten zusammengearbeitet, zum Beispiel von der Deutschen Bank, mit denen niemand anderes zusammengearbeitet hätte, auch kein CDU-Kämmerer.
Aber es ist schon eine Position zwischen allen Linien. Also ich spitze es mal zu. Ein Schwarzer sagt zuerst, ein Grüner kann ich mit Geld umgehen. Und die eigenen Leute sagen vielleicht, warum redest du mit denen von der Deutschen Bank? Also sie haben schon immer dieses Vermittlungsgehen und dieses akribische, sich alle Seiten angucken und dann gestalten, in sich gehabt?
Das weiß ich nicht, ob das ein Gen ist, aber man kann auch einiges lernen. Also die Verwaltung, gerade so eine Stadtverwaltung, ist etwas sehr Geschlossenes, auch sehr Starkes, auch Fehler korrigierendes, auch ausufernde Temperamente integrierendes. Auf der anderen Seite aber auch eine Institution, die immer wieder Impulse von außen braucht und in eine Kommunikation mit der Gesellschaft, mit der Bürgergesellschaft eintreten muss. Und das zu organisieren, gelingt eben manchmal in manchen Situationen. Und das habe ich versucht.
Wird der Wert einer guten Verwaltung leicht unterschätzt? Sie haben mal der Taz durchaus frech gesagt, ich bin gerne Bürokrat.
Ich finde, eine gute Verwaltung ist etwas ungeheuer Wichtiges. Und das habe ich bei den Vereinten Nationen auch gelernt. Als ich angefangen habe, bin ich als Verwaltungsmensch in den Kosovo gegangen, wo die Verwaltung zusammengebrochen war, beziehungsweise es keine gab. Und es hat mich sehr erstaunt, dass das allererste, was die Bürger brauchten und wollten, aber auch unbedingt wollten, ist Heirats- und Geburtszertifikate.
Damit rechnet man nicht unbedingt.
Ich wusste gar nicht, dass das so wichtig ist. Aber wenn man kein Geburtszertifikat hat, ist man sozusagen verwaltungsmäßig nicht präsent. Und das erste Dokument, das wir da mit dem Logo der Vereinten Nationen gedruckt haben, war ein Birth Certificate. Und also eine Geburtsurkunde. Und das ist etwas ungeheuer Wichtiges. Sieht man heute wieder die Flüchtlinge, die kommen. Das Dokument, was das Entscheidende eigentlich ist, ist die Geburtsurkunde. Und da sieht man, wenn mal die Verwaltung nicht da ist, was eine Verwaltung ist. Und auch jetzt, wo ich als Sonderbeauftragter für Kolumbien arbeite, sehe ich, dass wo Verwaltung nicht funktioniert oder nicht anwesend ist, auch Legalität schwach ist und Dienste, die der Staat eigentlich leisten müsste, nicht zum Bürger kommen.
Eine große Zeitung hat mal Ihr Temperament, Herr Königs, beschrieben als eine Mischung aus Biegsamkeit und Sturheit. Das ist ein bisschen vergiftetes Kompliment. Ich habe immer, wenn ich das mir angeschaut habe und auch wenn ich Sie jetzt so reden höre, muss ich immer an Bambus denken. Eine Stärke, die trotzdem biegsam sein kann. Ist das also ein Bambus, Bild, das Sie annehmen können?
Bambus ist eine beeindruckende Pflanze. Wenn man sich die Hochhausgerüste in Hongkong ansieht, die aus Bambus sind, dann beeindruckt mich das durchaus.
Erdbebensicherer als vieles aus Stein.
Ob ich mich da so mit identifizieren würde, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich oft beschimpft wurde in verschiedenen politischen Organisationen, dass ich zu kompromisslerisch sei. Von Leuten, die dann 20 Jahre später oder vielleicht heute ganz woanders gelandet sind. Und ich stelle dann fest, dass eine gewisse Neigung zum Kompromiss überhaupt nicht dahin führt, dass man die Ideale verrät. Das ist auch bei den Koalitionen immer wieder diskutiert worden. Ja, können wir denn mit der CDU koalieren? Können wir denn mit der SPD koalieren? Können wir überhaupt koalieren? Das haben wir ja alles bei den Grünen durchdiskutiert. Und erst jetzt kommt man dazu, dass die demokratischen Parteien eigentlich koalitionsfähig sein müssen. Sonst geht's gar nicht. Sonst geht eine geordnete Regierung nicht. Und einer der großen Fehler im Augenblick ist ja, dass nicht geordnet regiert wird.
Das Wort geordnet, Struktur fällt häufig. Sie haben aber auch Ihre eigenen Farbpunkte gesetzt. Sie haben Anfang der 90er, Herr Königs, als Kämmerer in Frankfurt ein Dienstfahrrad benutzt. Das war damals was völlig anderes. Heute kann man sogar steuerlich geltend machen, das Dienstfahrrad, seit ein paar Tagen. Damals, wie haben Sie das gehalten?
Also das,
war das Markenzeichen?
Das Fahrrad war ähnlich wie heute das Windrad. Natürlich das grüne Markenzeichen. Und ich hatte auch berechnet, wie viele Kilometer eigentlich die Dienstwagen in Frankfurt fahren, die jeder Dezernent hatte. Und festgestellt, dass mit 9.000 im Schnitt jeder Taxifahrer pleite gehen würde, wenn er nur 9.000 im Jahr fährt. Und das ist also völlig unwirtschaftlich.
Auch das Dienstfahrrad war eine wirtschaftliche Entscheidung. Jetzt habe ich was gelernt.
Auch das. Aber auch, dass der Fahrradverkehr die Förderung verdient und immer ideologisch bekämpft wurde, eigentlich bis heute bekämpft wird. Das ist ein unglaublich lebendiges, gesundes und für die Stadt angemessenes Verkehrsmittel. Da müsste man viel mehr für tun, auch in Berlin.
Sie waren viele Jahre, Herr Königs, ein profilierter Grünenpolitiker in humanitärer Mission, ohne im Bundestag zu sein, ohne Ministeramt, eigentlich eine ungewöhnliche Karriere. Haben Sie bewusst so gehandelt oder hat sich das so ergeben?
Das hat sich so ergeben. Ich habe sehr viel Glück gehabt und habe sehr viele Chancen gehabt. Und deshalb hat sich das so ergeben. Mhm. Ich war ja dann nach der Zeit als Stadtkämmerer, war ich 10 Jahre mit den Vereinten Nationen im Ausland. Und das war auch eine sehr aktive Zeit in der Exekutive der Vereinten Nationen.
Immer wieder in Lateinamerika, das ist eine Herzensangelegenheit. Sie sprechen die Sprache perfekt, geben auch Interviews auf Spanisch. Lieben irgendwie diese Mentalität auch? Was zieht Sie da so an?
Also zunächst die Literatur. Mein Lieblingsautor ist Gabriel Garcia Marquez und dessen Schriften, also 100 Jahre Einsamkeit natürlich, aber auch der Herbst des Patriarchen, haben mich ungeheuer begeistert, wie mich überhaupt Sprache sehr interessiert. Das verbindet mich mit Robert Habeck. Und ich muss sagen, in der Sprache artikuliert sich ein Land und Kolumbien lässt sich nicht besser erfahren als durch die Literatur. Übrigens nicht nur Garcia Marquez.
Aber was heißt das, wenn man durch Kolumbien reist und hat, sagt den Leuten, übrigens, ich kenne mich in der Literatur eures Nobelpreisträgers gut aus, hat man dann sofort einen Stein im Brett?
Erstens mal das sowieso, weil der natürlich dort sehr populär ist. Es ist aber auch so, wenn Sie in ein Dorf kommen und sich an Macondo erinnern, wissen Sie ungefähr, wie das Dorf funktioniert. Bedauerlicherweise, denn da hat die Entwicklung Halt gemacht, die man in den Städten durchaus sieht. Aber die Leute begeistern mich. Und auf dem Lande noch mehr als in der Stadt. Und die dörflichen Strukturen, die abgebildet sind in dem Buch 100 Jahre Einsamkeit, sind eben faszinierend und gleichzeitig auch beispielhaft geben einem einen Schlüssel für ganz andere Situationen.
Und da strahlen Sie so richtig. Sie haben einige Kolumnen von Marcus übersetzt, also haben sich mit dieser Literatur mehr als nur lesen befasst. Haben Sie ihn eigentlich mal kennengelernt?
Nein, ich habe ihn nie kennengelernt, obwohl ich das verschiedentlich versucht habe, aber das ist mir nie gelungen. Ich habe auch eigentlich nicht die Person Gabriel Garcia Marquez oder Gabo gesucht, sondern mich hat seine Literatur interessiert. Mhm. Deshalb ist es eigentlich nicht so schlimm. Und wenn ich Garcia Marquez suche, dann lese ich zum Beispiel eine seiner Kurzgeschichten oder sowas und da ist er dann ganz präsent.
Aber das ist noch so juckt heute, wo Sie wieder mehr Zeit haben, mal zu übersetzen? Ist das, oder das würden juckt, Sie sich das nicht ans Bein binden?
Doch, das juckt mich durchaus. Und der Herbst des Patriarchen verdient auch eine neuere Übersetzung. Das ist aber ein sehr einsamer Job. Und ob man sich als alter Mensch nun zusätzlich in weitere Einsamkeiten begibt, als die, die einem aufgezwungen werden, da bin ich unsicher.
Da reisen Sie lieber noch mal einmal mehr nach Kolumbien?
Das sind ja, im Augenblick habe ich ja da eine Aufgabe, nämlich die deutsche Friedenspolitik in Kolumbien zu vertreten. Und solange ich das mache, lege ich halt den Schwerpunkt eher auf die Vita Activa als auf die Vita Contemplativa. Und das Übersetzen ist eben eher kontemplativ.
Sie haben auch eine Zeit lang dort gelebt, wenn ich es richtig weiß. Ihr jüngster Sohn hat in Kolumbien Abitur gemacht, aber wohl vor allem, weil das da schneller ging als in Deutschland.
Ja, sowohl das als auch, dass die Menschen sind sehr viel freundlicher zueinander, auch in der Schule. Also diese Konkurrenz und das Mobbing, das man auch an Berliner Gymnasien sieht, in manchen, das ist dort nicht so. Die Menschen sind sehr freundlich, sind auch zu meinem Sohn sehr freundlich gewesen. Und Kolumbianer, die nach Deutschland kommen, sagen, also nicht nur nach Berlin, sondern wo auch immer, sagen, ihr seid aber unfreundlich zueinander. Mhm.
Nach dieser Zeit, die ja bis ins Heute reicht, aber das Amt für die Vereinten Nationen, das war dann irgendwann vor gut 10 Jahren beendet, sind Sie noch mit fast 65 in den Bundestag gegangen, als Abgeordneter der Grünen. Was hat Sie in einem Alter, in dem andere in Rente gehen, gereizt, noch Bundestagsnovize zu werden?
Also ich dachte noch nicht ganz, dass ich fertig habe und habe mir überlegt, was ich mache. Dann haben mir Leute gesagt, warum kandidierst du nicht? Dann habe ich gedacht, na, bist du ja eigentlich viel zu alt. Und dann hat er gesagt, ja, lass das doch die Landesversammlung entscheiden. Und die haben mich dann gewählt, was für mich auch eine Ehre war. Mhm. Im Bundestag zu sein, ist eine große Verpflichtung, aber auch eine Ehre. Das ist ein hohes Amt.
Sie selber stehen kurz vor Ihrem 75. Geburtstag. In welcher Gemütsverfassung?
Ich bin eigentlich vergnügt und ich habe sehr viel Glück im Leben gehabt. Ich wünsche mir, dass die universelle Erklärung der Menschenrechte, überhaupt die Menschenrechte, stärker in den Vordergrund rücken, immer wieder im Vordergrund bleiben, auch bei den Vereinten Nationen, aber vor allem natürlich in den nationalen Politiken in Europa. Das ist das, was ich mir für die nächsten 25 Jahre wünsche.
Und was machen Sie jetzt? Bücherwerke abtragen, Marquez übersetzen oder einfach Opa für die Enkel sein?
Alles das. Irgendeine aktive Rolle in irgendeinem bescheidenen Rahmen werde ich sicher spielen. Aber ich habe ja so oft die berufliche Praxis gewechselt, dass ich da eigentlich keine große Angst davor habe. Noch mache ich diese Arbeit des Sonderbeauftragten für Kolumbien sehr gerne und auch noch weiter. Und danach schauen wir mal.
3 Kinder. Hat irgendeines dieser Kinder ihr politisches Gestaltungsgen geerbt?
Das ist ja kein Gen. Alle meine Kinder sind politisch, sehr politisch. Keines der Kinder sucht eine berufspolitische Karriere, was ich auch nicht gesucht habe, sondern die ist auf mich zugekommen. Mhm. Und keines meiner Kinder ist hinterm Gelde her.
Tom Königs, es war mir eine Freude. Ich bedanke mich sehr für Ihre Zeit. Alles Gute und bleiben Sie gesund.
Danke sehr.
Ich bin Ulrike Timm. Bleiben Sie bei uns. Bis dann.